Also Jakobusbrief, der Jakobusbrief ist ja ein Brief, der teilweise ziemlich umstritten war in der Kirchengeschichte. Wir werden auch sehen, warum, morgen gerade. Und der uns enorm praktisch angreift, gewissermaßen. Glaube in der Bewährung ist deswegen das Oberthema. Beunruhigende Entdeckungen im Jakobusbrief. Und heute Abend wollen wir uns schwerpunktmäßig dem ersten Kapitel und dort den Versen 1 bis 18 zuwenden. Wenn Sie eine Bibel mithaben, ist das großartig. Wenn Sie keine Bibel mithaben, können Sie morgen immer noch eine mitbringen. Also heute Abend das Thema Anfechtung als Chance, Fragezeichen, Jakobus 1. Ein armes Dorf hatte beschlossen, auf dem Hügel, der alles überragte, ein Holzkreuz zu errichten, zur Erinnerung an Jesus. Ich weiß nicht, ob es hier bei Ihnen auch irgendwo einen Hügel gibt. Das Land ist ja ziemlich flach, aber wunderschön. Man kann sehr weit über die Felder schauen, wenn man hier seine Anfahrt hat. Aber dort gab es eben einen Hügel und auf den Hügel wollten sie ein Kreuz stellen, zur Erinnerung an Jesus. So erzählt es der Italiener Ignazio Silone in seinem Buch Der Samen unter dem Schnee. Der Dorfschreiner Eutimio erhält den Auftrag und er macht sich gleich an die Arbeit. Aber die Einweihungsfeier verzögert sich, weil der Bischof, der dabei sein soll, für einige Wochen verhindert ist und auf den wollen sie wenigstens warten. Während dieser Zeit, der Eutimio hat sehr schnell gearbeitet, steht das Kreuz nun frisch lackiert und poliert in einer Ecke seiner Werkstatt, also da, wo jetzt etwa die Orgel steht. Und dieser Eutimio ist beileibe kein frommer Mann. Der hatte sich sowieso schon gewundert, warum er ausgerechnet den Auftrag bekommen hatte, dieses Kreuz nun anzufertigen. Er ist kein Tugendbold. In seiner Werkstatt geht es nicht gerade gesittet zu. Da wird geflucht und gelästert. Mit den Freunden werden dreckige Witze ausgetauscht. Schon so manchen Kunden hat er übers Ohr gehauen, sodass er viel mehr zahlen musste, als eigentlich recht gewesen wäre. Und auch die Frau leidet sehr unter der Ruchlosigkeit und Rücksichtslosigkeit ihres Mannes. Und dann geschieht etwas Unerwartetes. Seitdem das angefertigte Holzkreuz dort in der Ecke der Werkstatt steht, fühlt sich der Meister wie gehemmt, wie beobachtet. So als würde sein Gewissen langsam wach werden. Morgens, wenn er in die Werkstatt tritt, ist es nicht mehr wie sonst. Wenn die Kumpanen mit ihren Lästerreden anfangen, dann passiert es manchmal, dass Eutimios Blick scheu zur Werkstattecke hinübergleitet, so als wollte er sich entschuldigen bei dem Kreuz. Abends, wenn er die Werkstatt zumacht, ist ihm, als müsste er irgendwie gute Nacht sagen in diese Richtung. Es ist alles so anders geworden und seine Frau bemerkt die Veränderung und überlegt schon, ist er krank geworden? Was ist los mit dem? Walter Lüthi, der Schweizer Prediger, der diese Geschichte berichtet, kommt zu einer herausfordernden Konsequenz. Er sagt, wenn schon von einem Holz in einer Werkstattecke eine derart umwandelnde Kraft ausgehen kann, wie viel mehr von dem lebendigen Jesus Christus, der einst an diesem Kreuz hing, nun aber nicht mehr daran hängt, sondern seit seiner Auferstehung täglich und stündlich bei uns ist. Welche Veränderung geht von Christus selbst aus? Und an diesem Beispiel kann man aber sehr schön sehen, Veränderung in unserem Leben geht oft mit Beunruhigung einher. Das ist keine leichte Sache. Das macht uns oftmals zu schaffen. Und genau darauf zielt der Jakobusbrief, der doch einige beunruhigende Entdeckungen für uns bereithält. Und deswegen haben wir uns auch zu diesem Motto entschlossen. Beunruhigende Entdeckungen im Jakobusbrief. Ich freue mich, dass Sie trotzdem gekommen sind und offensichtlich bereit sind, sich beunruhigen zu lassen. Und in Anlehnung an Walter Lüthi könnte man sagen, wenn schon ein von Menschen gezimmertes Kreuz so viel Unruhe bewirken kann, wie viel mehr Gottes lebendiges Wort, wie viel mehr Unruhe kann Gottes lebendiges Wort bewirken, durch das der Gekreuzigte und Auferstandene zu uns spricht. Und deswegen wollen wir in diesen drei kostbaren Tagen dieses Wort Gottes miteinander studieren. Und beunruhigen in unserem Leben geht ja oft damit einher und kommt daher, dass Jesus Missverständnisse aufdeckt, die sich in unser Christsein vielleicht eingeschlichen haben und die wir vermeintlich ganz selbstverständlich so mit uns mitschleppen. Zwei Beispiele für solche Missverständnisse will ich gleich am Anfang nennen. Ein Missverständnis sagt, ein Christ bleibt in seinem Leben vor großen Schwierigkeiten und Nöten verschont. Das ist ein Missverständnis. Und ein anderes Missverständnis: Wenn einer erstmal Christ geworden ist, wenn einer sich bekehrt hat, wenn einer zu Jesus gefunden hat, dann ändert sich sein Leben danach nicht mehr viel. Also im normalen Lebensvollzug unterscheidet sich das Leben eines Christen kaum von dem Leben eines Nichtchristen. So nach der beliebten Formel, die Christen kochen auch nur mit Wasser. Diese beiden Sichtweisen sind sehr verbreitet und Jakobus 1, das werden wir heute Abend sehen, räumt mit beiden Missverständnissen auf. Also dass ein Christ ein eher leichtes Leben hat und dass sich bei einem, wenn er Christ geworden ist, nicht mehr viel verändert. Aber bevor wir nun hineingehen in diesen spannenden Text, den Gott uns gegeben hat durch Jakobus, wollen wir noch kurz klären, wer ist eigentlich der Jakobus? Wer schreibt uns diesen Brief? Im Neuen Testament werden uns ja verschiedene Jakobusse, wenn ich das mal so sagen darf, oder Jakobi angeboten. Und einer, an den man gedacht hat, ist Jakobus, der Bruder des Johannes. Sie wissen, die beiden Zebedäus-Söhne, die zu den ersten Jüngern Jesu gehörten. Johannes und sein Bruder Jakobus. Und dieser Jakobus wird dann übrigens auch der erste Märtyrer aus dem Apostelkreis. Das können wir in Apostelgeschichte 12 nachlesen. Aber schon weil er so früh starb, ist es höchst unwahrscheinlich, dass er diesen Brief geschrieben haben könnte. Die meisten Hinweise sprechen eindeutig für Jakobus, den Herrenbruder. Und das war auch die Sicht der frühen Kirche, also der Christen, die sehr nah noch am Neuen Testament dran waren. Und die waren auch der Überzeugung, der Jakobus, der hier schreibt, das ist Jakobus, der Herrenbruder. Von dem wissen wir ja auch einiges aus der Bibel. Er war ein Halbbruder von Jesus. Das finden Sie auch, diese Hinweise finden Sie auch auf Ihrem Begleitblatt. Da können Sie etliche der Bibelstellen verfolgen, können Sie auch Ihre eigenen Notizen machen. Ich habe Ihnen einige dieser Hinweise da schon mal festgehalten. Dieser Jakobus, ja, das wissen wir, der hatte seinem Halbbruder eine Zeit lang sehr, sehr kritisch gegenübergestanden. Der hat gedacht, dieser Jesus da, der schon so früh mal im Tempel war und der angeblich, wie die Eltern sagen, nie was falsch gemacht hat, nie eine Sünde begangen hat. Der ist komisch, der tritt so seltsam in der Öffentlichkeit auf. Der bringt noch unsere ganze Familie in Verruf. Er hat ihn eine Zeit lang sehr, sehr skeptisch betrachtet. Nachzulesen in Markus 3, Vers 31 bis 35. Und Jakobus hat sich dann erst wirklich bekehrt nach der Auferstehung. Das hat ihn überzeugt. Er ist einer der Auferstehungszeugen, die Paulus im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 15, Vers 7 benennt. Und offensichtlich, das hat ihn natürlich total geschockt, dass sein Halbbruder, der da beim Frühstück immer neben ihm saß, dass der von den Toten auferstanden ist. Und das muss für ihn so den entscheidenden Umschlag bewirkt haben, nochmal gründlicher nachzudenken und sich dann vor diesem Jesus als seinem Herrn zu beugen. Das muss schwer gewesen sein für ihn. Aber ihn hat offensichtlich die Auferstehung überzeugt. Und von da an, wissen wir, hat dieser Jakobus den engen Kontakt zu den Aposteln gesucht. Er wurde schon bald zusammen mit Johannes und Petrus eine der tragenden Säulen in der Urgemeinde. Galater 2, Vers 9 kann man das vorlesen. Er gehörte zu den sogenannten Styloi. Das waren die, die sozusagen das Bollwerk der frühen Gemeinde darstellten und an denen sich viele orientieren konnten, die vielen Mut machten, die bereit waren, ihren Kopf weit aus dem Fenster zu halten, auch wenn es gefährlich wurde. So einer war der Jakobus. Nach allem, was wir wissen, schrieb er diesen Brief, aus dem wir heute lesen dürfen, um 45 nach Christus, also Mitte des 5. Jahrzehnts. Möglicherweise ist der Jakobusbrief sogar der früheste Brief des Neuen Testaments. Etwa 12 Jahre später hatte er dann in Jerusalem eine spannende Begegnung mit Paulus. Das können Sie in der Apostelgeschichte 21 nachlesen, wo so zwei der Heroes der Urgemeinde sich begegnen. Da hat es vorher einige Diskussionen gegeben, da waren einige Gerüchte gestreut worden und dann sind sie sich begegnet. Und wie die beiden sich da gegenüberstehen, Apostelgeschichte 21, mit welcher, ja, dem war bestimmt etwas mulmig auch zumute, mit welcher Rücksicht, mit welcher Hochachtung einer für den anderen und wie sie dann doch gemeinsam ihren Weg weitergegangen sind, das ist schon sehr bewegend. Und um 62 nach Christus stirbt auch dieser Jakobus, den Märtyrer Römer tut. Das steht nicht im Neuen Testament, aber das wissen wir von Josephus, dem berühmten jüdischen Geschichtsschreiber, dessen Angaben in der Regel doch durchaus vertrauenswürdig sind. Und von ihm erfahren wir, dass um 62 dann auch dieser Jakobus, der Herrenbruder, den Märtyrertod starb. Also das ist der Jakobus, der hier zu uns redet, durch den Jesus hier zu uns redet. Er gehörte also zu den Menschen, die den Herrn besonders gut kannten. Na klar, er war mit ihm zusammen aufgewachsen. Und ihm war dann aber doch deutlich, und so eröffnet er auch diesen Brief, und damit steigen wir jetzt in den Text ein. Also, Jakobus 1, die ersten Verse. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Es ist interessant, dass er Gott den Vater und Jesus in einem Atemzug nennt, dass er Jesus den Herrn nennt. Das war auch nochmal ein Titel, der deutlich machte, Jesus ist Gott. Er hat es begriffen, er hat es wirklich begriffen. Dieser Jesus ist Gottes Sohn, er ist Gott. Und dann kommt diese rätselhafte Angabe, an wen er sich dort wendet. Er sagt, an die 12 Stämme in der Zerstreuung Gruß zuvor. Wen meint er mit den 12 Stämmen in der Zerstreuung? Natürlich, Jakobus war sehr stark mit dem Judentum verbunden. Und Israel, das wissen wir ja, war früher in 12 Stämme aufgeteilt gewesen. Nach Salomo hat es ja dann die Teilung des Reiches gegeben in das Nordreich mit den 10 Stämmen und Südreich mit den 2 Stämmen, die übrig geblieben waren. Und dann hatte sich als ein Gericht Gottes über den Götzendienst und den Ungehorsam seines Volkes, hatten sich diese Stämme zerstreut in alle Richtungen. Erst die Unterdrückung durch die Babylonier, dann durch die Perser, schließlich durch die Römer. Aber Gott hat ein Versprechen gegeben seinem Volk. Er hat gesagt, ich werde diese Stämme am Ende der Tage, also wenn die Weltgeschichte auf die Zielgerade geht, dann werde ich diese Stämme wieder sammeln. Und vorher aber macht Gott deutlich, ruft er noch die Gemeinde Jesu ins Leben. Das ist ja dann das Überraschende, was mit dem Neuen Testament dazukommt. Und die Gemeinde Jesu ist ja der eigentliche Adressat des Jakobusbriefes. Das sehen wir in dem ganzen Zusammenhang. Die Gemeinde Jesu ist gewissermaßen die Vorschattung des zukünftigen Israels. Sie ist zusammengesetzt aus Juden und Heiden. Und wahrscheinlich gab es in der Gemeinde, an die Jakobus schreibt, auch besonders viele gebürtige Juden. Und denen sagt Jakobus, Leute, an euch wird schon deutlich, wie so in einer Vorschau, wie Gott auch sein verheißenes Sammeln seines angestammten Volkes Israels am Ende wahrmachen wird. Aber zunächst hier bei Jakobus sind diese 12 Stämme immer mit dem Bild, Israel wird wieder zusammenkommen am Ende der Zeit. Zunächst ein Bild für die Gemeinde Jesu, die ja ähnlich zerstreut wird, ähnlich bedrängt wie die 12 Stämme Israels. Und mit diesem Druck ging es damals ja schon sehr früh los. Und deswegen dürfen und müssen wir das, was Jakobus schreibt, auch auf uns beziehen. Wir können nicht sagen, das hat er für die 12 Stämme Israels geschrieben, die sich am Ende der Tage wieder sammeln. Dann wären wir ja fein raus. Dann müsste uns das nicht mehr beunruhigen. Dann würde uns aber auch ganz viel fehlen. Nein, hier sind auch wir direkt angesprochen. Diese 12 Stämme sind zunächst ein Bild für die Gemeinde Jesu. Bedrängt, zerstreut und doch von Gott bewahrt. Und nach diesem geheimnisvollen Einstieg kommt Jakobus dann auch sehr schnell zur Sache. Also, er hatte seinen Bruder abgelehnt, er wurde bekehrt nach der Auferstehung, er wurde eine der Säulen der Urgemeinde, er schrieb diesen Brief ca. 45 nach Christus und starb den Märtyrertod im Jahr 62. So, jetzt haben Sie das große Bild. Und jetzt gehen wir hinein in das erste Kapitel und da kommt Jakobus sehr, sehr schnell zur Sache. Und diese Verse 2 bis 4 sind eigentlich sowas wie der Schlüssel dieses ganzen ersten Kapitels. Deswegen brauchen wir für die auch ein bisschen länger Zeit. Und wenn wir diese Verse 2 bis 4 richtig verstehen, wenn wir die richtig gegriffen haben gewisserweise, dann wird sich auch das andere für uns sehr viel leichter erschließen. Darum lasst uns jetzt mit diesen zwei Versen einsteigen, mit diesen drei Versen einsteigen, 2 bis 4, ich lese sie nach der Luther-Übersetzung, Luther 84. Meine lieben Brüder, und wir wissen ja, wenn die Apostel an die lieben Brüder schreiben, dann sind die Schwestern immer mitgemeint. Das war deren Form von Inklusion. Einfach weil die Brüder, die Männer, die Hauptverantwortung für die Gemeinde haben, für die Familie haben, werden sie erstmal zurecht zunächst gepackt, so wie Gott auch den Adam packte, ganz am Anfang, als die Sache mit dem Sündenfall passiert war. Aber die Schwestern können sich jetzt nicht gemütlich zurücklehnen und sagen, ja, Mama, jetzt wollen wir erstmal hören, wie die Brüder ihr Fett abkriegen, sondern sie sind schon immer mit gemeint. Also meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in Anfechtungen fallt, sagt Jakobus. Und wir stutzen natürlich erstmal, wenn wir das lesen, weil wir uns über Anfechtungen ja in der Regel nicht gerade freuen. Deswegen müssen wir erstmal klären, was ist hier eigentlich mit den Anfechtungen gemeint? Ganz kurze Frage, bin ich überall gut zu verstehen mit dem Mikro, das funktioniert? Ja gut, ich merke, diese Kanzel, die knarrt immer sehr, also das Knarren müssen Sie einfach überhören. Wahrscheinlich haben Sie hier immer Prediger, die sehr ruhig auf der Stelle stehen. Also bei mir müssen Sie irgendwie so einen Filter drüber legen, dass das Knarren von den Füßen nicht so wahrgenommen wird. Ich hoffe, es kommt auch nicht mit auf die Aufnahme drauf. Also, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in Anfechtung fallt. Was ist damit erstmal gemeint? Das müssen wir am Anfang klären. Was sind Anfechtungen? Da steht im Griechischen das Wort Perasmos. Und Perasmos kann zwei verschiedene Bedeutungen haben, je nach Zusammenhang. Das muss man wissen, sonst verheddert man sich. Perasmos kann einmal bedeuten, und Sie haben ein Beispielvers dafür auch vor sich, auf dem Zettel, eine innere Versuchung zur Sünde. Das heißt, ich werde versucht zur Sünde, etwas zieht mich zur Sünde hin. 1. Timotheus 6, Vers 9 zum Beispiel, da sagt Paulus, die reich werden wollen, also damit meint er, die um jeden Preis reich werden wollen, die fallen in Versuchung, in Verderben und Verdammnis. Also, dass ich weggezogen werden soll, dass ich gereizt werden soll zur Sünde, das ist eine Bedeutung von Perasmos. Die zweite Bedeutung von Perasmos meint äußere Anfechtung, Angriffe. 1. Petrus 4, Vers 12 zum Beispiel hat diese Bedeutung von Perasmos. Da sagt Petrus, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, zu eurer Anfechtung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Da sagt es Petrus also ganz ähnlich wie Jakobus in unserem Text. Und das ist nicht, dass man zur Sünde gezogen wird, sondern das ist äußere Anfechtung, Druck, der uns fordert und herausfordert. Und genau diese zweite Form meint Jakobus hier zunächst. Diese äußere Anfechtung, diese Bedrängnis, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Damit ist nicht die Versuchung zur Sünde gemeint, sondern dieser äußere Druck, dem wir ausgesetzt sind. Und wir fragen uns natürlich, und das müssen wir klären im Laufe des Abends, was kann daran gut sein? Warum sollen wir uns darüber freuen? Denn Gott könnte das ja verhindern. Was können Anfechtungen sein? Zum Beispiel materielle Not, Armut, Mangel. Es gibt etliche Anspielungen im Jakobusbrief, dass es in dieser Gemeinde oder in diesen Gemeinden, an die dieser Brief sich wandte, sehr viel Armut gab, Verfolgung. Kann eine solche Anfechtung sein, dass wir zum Außenseiter werden in unserer Gesellschaft oder in unserem Freundeskreis oder in unserer Familie oder an unserer Arbeitsstelle oder in unserer Schulklasse oder in dem Seniorenheim, in dem wir sind, wegen unseres Glaubens. Das kann Anfechtung sein. Eine Krankheit kann Anfechtung bedeuten. Der Verlust eines Menschen, der mir wichtig war, dadurch, dass er gestorben ist oder wenn jemand verlassen wird. Einsamkeit. Misserfolge, dass einer durch eine Prüfung fällt, seinen Arbeitsplatz verliert, dass seine Firma pleite macht. Enttäuschungen aller Art, wo ich auf etwas gehofft hatte und es ist dann ganz anders gekommen. Und ich habe doch so lange gebetet. Oder auch Angst. Das sind alles Möglichkeiten von Anfechtung. Und jeder von uns kennt bestimmte Formen der Anfechtung. In unterschiedlicher Intensität, in unterschiedlicher Dichte, von Zeit zu Zeit. Aber das ist Druck. Und deswegen ist das ein großes Problem, wenn jungen oder auch älteren Menschen so eine Vorstellung von Christsein vermittelt wird, das sei so ein Schönwetterglaube. Da sei man immer happy und es gäbe immer Action und es wäre doch eigentlich mit Jesus alles viel leichter und unterhaltsamer und lockerer, als es ohne ihn ist. Und dann ist es doch schön, so mit Jesus auf Wolke 7 das Leben zu genießen. Das ist nicht der Glaube, den uns das Neue Testament vor Augen stellt, sondern zu dem Glauben gehört eindeutig Druck. Und Jakobus gibt uns hier einen Leitfaden an die Hand, wie wir mit so einer Umfechtung umgehen sollen, wie wir das einordnen sollen. Und das Erste, was er sagt, er achtet es für lauter Freude. Er erklärt uns den Sinn der Anfechtung. Damit sagt er, ihr könnt euch drüber freuen. Warum? Freuen uns doch nicht drüber, wenn die Mathearbeit in die Dutten geht oder wenn der Arbeitsplatz weg ist oder wenn die blöde Diagnose vom Arzt kommt. Warum sollen wir uns freuen? Können wir uns auch nicht drüber freuen. Jakobus sagt, es ist ein Mittel. Gott könnte das ja verhindern. Gott könnte ja verhindern, dass deine Freundin dich verlässt. Gott könnte es verhindern, dass du diesen Misserfolg einfahren musst. Gott könnte es ja verhindern, dass die in der Schulklasse so fies zu dir sind. Gott könnte es doch verhindern. Natürlich könnte er es verhindern. Warum lässt er es zu? Warum, sagt Jakobus, warum sollst du dich sogar noch drüber freuen? Und die erste Antwort ist, Gott verfolgt damit ein positives Ziel in deinem Leben. Petrus schreibt das in seinem ersten Brief ganz ähnlich. 1. Petrus 1, Vers 6, da sagt er seinen Leuten, ihr, die ja jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, ihr werdet euch freuen. Es wird der Tag kommen, da werdet ihr begreifen, Mann, das war gut. Gott hat es gut gemeint. Aber warum? Was soll daran gut sein? Was bezweckt Gott mit dieser Anfechtung? Und jetzt baut Jakobus vor unseren Augen eine ganz logische Argumentationskette auf. Das ist ja das Schöne, dass wenn wir die Bibel richtig lesen und studieren, dass wir dann nicht so ein paar fantasievolle Überlegungen anstellen zu einzelnen Wörtern, sondern dass es immer spannend ist zu fragen, hier redet ja Gott. Wir dürfen ja und sollen mit der Erwartung herangehen, dass Gott durch diesen Text redet. Er ist ja der eigentliche Autor, der dahinter steht. Die ganze Heilige Schrift, wissen wir ja von Paulus, ist von Gott eingegeben. Der Jakobus hat das geschrieben, ganz bewusst. Gott hat ihn gebraucht als sein Werkzeug. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass das, was dann am Ende in die Bibel hineinkam, zu 100% seinem Willen entspricht. Und Gott redet und Gott will uns auch zeigen, was er hier meint. Also wir fantasieren da nicht ein bisschen über Anfechtung und was daran gut sein könnte, sondern Gott gibt uns eine Antwort hier. Und Jakobus baut das sehr logisch auf. Was bezweckt Gott mit der Anfechtung? Und das Erste ist, dass er Bewährung schenkt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, also das ist das Erste, die Anfechtung führt zur Bewährung. Und das Wort, was dort steht, das bedeutet so viel wie: Ein bewährter Glaube ist ein geprüfter Glaube, ein gereinigter Glaube, ein gefestigter Glaube, ein geklärter Glaube. Das meint bewährt, ein Glaube, den Gott bearbeitet hat und noch bearbeitet. Das Wort, was wir hier finden im Griechischen, das beschreibt eigentlich einen Prozess, bei dem Gold gereinigt wird oder Silber gereinigt wird. Und was geschieht dabei? Da werden Unreinigkeiten beseitigt, da wird die Qualität des Materials verbessert, da gibt es Veränderung. Und bewähren meint hier an dieser Stelle nicht, also jetzt musst du dich mal bewähren, ob dein Glaube echt ist oder nicht, das ist hier nicht gemeint. Es geht hier nicht um die Frage, liegt echter Glaube vor oder nicht an dieser Stelle, da werden wir morgen drüber reden, sondern bewähren meint hier, festigen, beständiger machen, belastbarer machen, reif machen. Man könnte auch sagen, Anfechtung gehört zu den Methoden in Gottes Qualitätsmanagement. Gott betreibt Qualitätsmanagement am Leben seiner Kinder, indem er Anfechtung schickt oder zulässt und durch diese Anfechtung, die jemand aus seiner Hand annimmt, aus der Hand Gottes, Bewährung schenkt. Und mit der Bewährung ist noch nicht das Ziel der Anfechtung erreicht, sondern der nächste Schritt, den Jakobus uns hier zeigt, wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Also Anfechtung führt zu Bewährung, führt zu Geduld. Was heißt Geduld? Ich weiß nicht, ob Sie auch so zur Ungeduld neigen wie ich. Das griechische Wort hilft mir da auch nicht viel weiter, geduldiger zu werden. Hypomonä, das bedeutet eigentlich unter etwas bleiben. Hypomonä, unter etwas bleiben. Sie müssen sich also dieses Bild vorstellen. Jemand schultert eine Last, er trägt eine Last auf seinen Schultern und bricht darunter nicht zusammen und knickt darunter nicht ein. Das meint Geduld. Und Gott will im Leben seiner Kinder diese Geduld kultivieren gewissermaßen. Er will uns Geduld lehren. Er will uns geduldig machen dadurch. Man könnte auch einfacher sagen, der Herr will belastbare Christen aus uns machen. Er will Leute aus uns machen, die auch was aushalten, auszuhalten lernen. Die nicht immer, wenn irgendein Druck kommt, gleich zum nächsten Psychotherapeuten rennen. Die sich nicht ständig selber leid tun und sagen, ach, was ist das alles schwierig und was, oh nein. Natürlich sollen wir auch klagen dürfen, sollen wir auch unsere Not vor Gott sowieso, aber auch vor einem Christen, zu dem wir Vertrauen haben, ausschütten dürfen. Aber es soll nicht so sein, dass wir einen inneren Anspruch darauf erheben, ein möglichst unbeschwertes Leben hier als Christen führen zu dürfen. Das ist uns nirgendwo verheißen. Geduld. Da schultert jemand eine Last und bricht darunter nicht zusammen, weil Gott ihn trägt. Also Gott will belastbare Christen aus uns machen. Das heißt, wir sollten lernen, Lasten zu tragen und nicht, und das ist jetzt ganz wichtig, nicht vor diesen Lasten wegzulaufen, weil das die normale Tendenz ist, die wir haben. Vielleicht könnten wir es mit einem Vergleich deutlich machen. Lasten tragen und nicht drunter weglaufen, wir sollen es nicht wie der Gewichtheber handhaben. Sie haben sicherlich schon mal Gewichtheben im Fernsehen gesehen. Der Gewichtheber, der stemmt ja dann, wenn es gut geht, diese Last nach oben. Ne? Und er ist aber dann erst glücklich, wenn er die Last gestemmt hat und sie dann wieder loslassen kann und darunter durchlaufen gewissermaßen. Und wenn es gut geht, kommt dann das Signal, er hat sie richtig hochgestemmt. Aber das Ziel des Gewichthebers besteht eigentlich darin, die Last zu stemmen und sie dann aber möglichst wieder fallen zu lassen. Das ist nicht, was Gott hier mit Geduld meint, sondern wir sollten es vielleicht eher mit einem Wanderer vergleichen. Ein Wanderer, der einen Rucksack trägt und über viele Kilometer hinweg trägt und schultert. Das ist das Bild, was gemeint ist. Und Last, wir wissen das, kann ganz unterschiedliche Gestalt haben. Zum Beispiel die Verantwortung in einer anspruchsvollen Aufgabe, dass Gott mich an irgendeiner Stelle mitarbeiten lässt in der Gemeinde. Und diese Mitarbeit ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, ist kein Zuckerschlecken. Vielleicht, dass ich eine schwierige Kindergruppe leiten soll, wo etliche dabei sind, bei denen die Eltern so ihre Erziehungsaufgabe noch nicht ganz optimal ausgeführt haben. Und allen Graus vor dieser Truppe da und dem Jan und dem Felix, die immer dazwischen rufen und der Marie, die so zickig ist. Und dann, diesen Namen gibt es hier bestimmt nicht, deswegen habe ich die gewählt. Und dann soll einer diese Gruppe übernehmen. Oh nö, bitteschön, die kannst du jemand anderem geben. Oder einen Schülergebetskreis über eine längere Zeit aufrechtzuerhalten, zu dem meistens nur wenige kommen. Oder eine Leitungsaufgabe dort zu übernehmen, wo es einem nicht gedankt wird und wo man viele Prügel dafür bekommt. Oder mit schwierigen Menschen umzugehen, an ihrer Seite zu bleiben, auszuhalten. In einer spannungsvollen Situation dabei zu bleiben, die Tränen zu weinen, die schwierigen Gespräche zu führen und nicht wegzulaufen. Diese Geduld spielt im Neuen Testament eine große Rolle, wird immer wieder erwähnt. Dranbleiben, treu bleiben, durchhalten, beharrlich sein. 2. Thessalonicher 1, Vers 4 können sich dazu schreiben und Offenbarung 2, 2 bis 3, Offenbarung 13, Vers 10 und viele andere Stellen. Und wissen Sie, der Zeitgeist, also das, was wir so aus der Luft unserer Zeit, was so die Stimmung ausmacht, was wir da atmen, diese Luft des Zeitgeistes, die toxisch ist, die giftig ist, die legt uns genau das Gegenteil ans Herz. Druck soll möglichst schnell abgeworfen werden. Wenn du den Druck irgendwie loswerden kannst, mach es. Und Und die Frage, die uns der Zeitgeist einimpft, lautet, wie kann ich schnellstmöglich eine größtmögliche Entlastung bekommen? Wie kann mein Leben so easy wie möglich verlaufen? Darauf habe ich doch ein Recht, ich muss mir doch keine zusätzlichen Schwierigkeiten hier aufhalsen lassen und dann auch noch für andere. Ich kann es doch auch leichter halten. Und Gott sagt, nein, ich will, dass du Geduld lernst. Ich will, dass du mir so vertraust und deine Liebe zu mir so groß ist, dass du nicht wegläufst, wenn du weißt, dass Jesus da einen Auftrag für dich hat. Man könnte auch sagen, die Fähigkeit zur Geduld ist wie ein Muskel. Der Muskel, wann wird ein Muskel trainiert? Das wissen alle, die Fitness machen. Ein Muskel wird dann trainiert, wenn man ihn mit Widerstand belastet. Und man könnte etwas frei formulieren, Gott benutzt die Anfechtung wie ein Fitnessstudio für unseren Glauben. Dass wir Geduld darin lernen, dass wir Tragevermögen lernen, durchhalten lernen. Nicht in dem Sinn, dass wir uns jetzt mal so zusammenreißen, sondern dass wir Jesus vertrauen und dass wir ihm sagen, Herr, ich weiß, dass ich das mit meinen eigenen Kräften nicht hinbekomme und dass ich eigentlich als egoistischer Mensch immer die Tendenz habe, wegzulaufen, immer die Tendenz habe, den leichteren Weg zu suchen. Aber du hast mein Leben unter deine Verantwortung geholt. Du bist mein Herr. Und du sagst mir in deinem Wort, dass du es so willst und dass ich dir damit dienen soll und dass ich dadurch auch meiner Gemeinde und meinen Mitchristen und auch den anderen Zeitgenossen dienen soll. Und Herr, du weißt, wie schwer mir das fällt. Bitte lehre mich diese Geduld. Und das Vierte, was dann daraus folgt, Anfechtung, Bewährung. Bewährung bringt Geduld. Und Geduld bringt, ja, Jakobus formuliert das so, die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt sei und kein Mangel an euch sei. Und damit meint Jakobus nicht, das ist ganz klar, dass wir sündlos werden hier auf dieser Erde. Damit meint er nicht, dass wir keine Fehler mehr machen. Damit meint er nicht, dass wir keine schwachen Stunden mehr haben. Damit meint er nicht, dass wir nicht manchmal über uns selbst rot werden und sagen, wie konnte dir das passieren, Kerl? Das meint er damit nicht. Das wird uns allen immer noch wieder in der einen oder anderen Weise passieren. Ich nehme an ihn genauso wie mir. Aber was er hier meint mit dieser Vollkommenheit, das ist geistliche Integrität. Dass einer bei allen Schwierigkeiten und bei allen Schwächen und bei allem, was man noch gegen uns sagen kann, dass einer im Glauben wirklich reift, dass einer im Glauben wächst. Dass einer wirklich ein Beispiel auch für andere sein kann. Und Jakobus sagt, pass auf, das ist der Grund, warum Gott nicht alle Anfechtung dir erspart. Er will dir die Chance geben, dass du dich bewährst, dass du das aushältst, dass du in diesem Aushalten den Geduldsmuskel trainierst und dass du auf diesem Wege so geprägt wirst und angeleitet wirst und so viele Erfahrungen machst, wie Gott dich dann auch durchträgt durch diese Situation, dass du daran reifst, dass du ein noch besseres Werkzeug wirst, das er gebrauchen kann, um seiner Ehre zu dienen. Das ist das Ziel hier, also auf Deutsch, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Denn das ist ja das eigentliche Ziel, dass Gott mit seiner Erziehung in unserem Leben verfolgt. Paulus sagt etwa in 2. Korinther 3, Vers 18, wir werden verwandelt, auch wenn wir noch hier auf der Erde sind, von einer Herrlichkeit zur anderen. Er sagt genauso klar, dass wir noch Sünder sind, dass wir noch ständig Vergebung brauchen. Und doch will Jesus uns verwandeln. Und in Römer 8, Vers 29, da sagt das genauso. Wir sollen seinem Sohn immer mehr gleichgestaltet werden. Das ist das Ziel. Und dieser Prozess im Himmel ist ja sowieso abgeschlossen. Da werden wir keine Sünde mehr haben. Aber der Prozess, der läuft hier auf dieser Erde. Schritt für Schritt. Und das ist das Ziel, was Jesus mit deinem Leben hat. Und deswegen kann Christsein nur spannend sein. Es kann nicht sein, dass wir eben so vor uns hin dösen und dann sind wir mal vor 30 Jahren Christ geworden und dann passiert nichts mehr. Das ist nicht das, wie Jakobus, aber auch Paulus oder Petrus das Leben eines Jüngers Jesu Christi verstehen. Sondern Gott arbeitet an unserem Leben und auch die Anfechtung schickt er uns oder lässt er uns zu aus diesem Grunde, dass wir geprägt werden. Wir sind wie so ein dicker Fels und auch die Anfechtung gebraucht Gott dazu, um aus diesem Felsen herauszumodellieren, herauszuarbeiten, ein Ebenbild seines Sohnes Jesu Christi. Er macht das nicht nur durch Anfechtung, dem Herrn sei es gedankt, er macht das vor allem durch sein Wort, mit dem er uns prägt, mit dem er in unser Herz hineingeht. Er macht das durch seine Gemeinde, durch die er uns lehrt und auch abschleift und in der wir einen Schutzrahmen haben, in dem wir lernen und wachsen können, aber er macht das eben auch durch Anfechtung. Und wenn man diesen Begriff der Vollkommenheit, der Integrität, dieses zur Reife gebrachten verstehen will, da fällt mir immer ein, dieses Paradebeispiel, diese berühmte Plastik des Königs David von Michelangelo. Wenn Sie die mal gesehen haben in irgendeinem Kunstband, der David von Michelangelo, dieser ja fast perfekte Mensch, der da modelliert ist. Das ist eigentlich so das Bild. Das will Gott mit dir machen. Und mit mir in all unserer Unvollkommenheit und in all unseren Schwierigkeiten und Zögerlichkeiten. Er will uns in diesem Sinne vollkommen machen. Das heißt nicht perfekt, das werden wir im Himmel mal sein, aber ausgereift und ans Ziel gebracht. Das ist damit gemeint, mit diesen ersten Versen 2-4. Und jetzt müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, damit nicht alles total falsch verstanden wird. Was Jakobus hier nicht meint, das müssen wir ihm auch sehr deutlich sagen, ist eine allgemeine religiöse Vervollkommnung. Also da ist ein Mensch und der wird religiös interessiert und dann hat er so seine tägliche Praxis und er macht das alles und er hält die Regeln ein und er bemüht sich und er macht nicht so ganz schlimme Sachen. Und so kann der religiöse Mensch sich allmählich hocharbeiten und seine eigene Veränderung im Grunde genommen herbeiführen. Das ist Quatsch. Das funktioniert nicht. Warum? Weil es den Sündenfall gegeben hat. Und weil Gott uns sehr deutlich sagt, dass wir Menschen durch den Sündenfall total demoliert worden sind. Wir sind immer noch Geschöpf Gottes. Der Fingerabdruck Gottes ist immer noch an unserem Leben erkennbar. Aber wir sind dermaßen durch die Sünde demoliert, deformiert. Wir sind zu alten Egoisten geworden. Wir sind allen möglichen Trieben ausgeliefert. Wir suchen immer unseren eigenen Vorteil. Wir lassen so vieles, was der andere braucht, einfach links liegen. Wir sind Sturköpfe. Wir sind ehrsüchtig. Wir sind beleidigt. Ach, was sind wir nicht alles? Und das hat alles sein Grundproblem darin, dass wir Menschen von Natur aus den heiligen Gott, der uns geschaffen hat, der uns das Leben geschenkt hat und der unsere Anbetung verdient und unsere Liebe und unsere Hingabe, dass wir den eben nicht ehren und nicht lieben und nicht anbeten, sondern dass der uns piepegal ist in den meisten Fällen, dass wir den vielleicht mal so als guten alten Onkel herbeirufen, wenn wir in irgendeine Not geraten, dann ziehen wir die Schublade Gott und meinen, nun jetzt müsst er doch mal, aber im Grunde machen wir unser eigenes Ding. Und Luther hat diesen biblischen Befund sehr gut zusammengefasst. Er hat gesagt, das ist unsere Sünde, dass wir nicht wollen, dass Gott Gott ist, sondern wir wollen Gott sein in unserem Leben. Und wir kommen da nicht raus. Und wir kommen da auch nicht raus mit allen möglichen religiösen Übungen. Wir hängen fest in dieser Kette, weil unser Herz so fern ist von dem lebendigen Gott. Und es muss die Hilfe von außen kommen. Es gibt keine Möglichkeit, den Menschen religiös behutsam zu verbessern, wenn man ihn lang genug erzieht, wenn man ihn in ein gutes Umfeld bringt. Man kann kosmetisch einiges von außen ändern, aber man kann nicht das ändern, worauf es ankommt, nämlich das Herz. Und es gibt nur einen Weg, sagt die Bibel. Jesus muss dich retten. Er ist der Einzige, der dich aus diesem Strudel der Selbstumkreisung herausreißen kann, der dich aus deiner Ignoranz gegenüber deinem Schöpfer, die dieser Schöpfer zu Recht als Feindschaft wertet, herauszieht, der dich befreit, der dir das vergibt, der die Ketten sprengt, der die Mauer zwischen dir und Gott niederreißt. Und Jesus ist der Einzige, der das tun konnte und auch heute tun kann, weil er nämlich diese Mauer dadurch eingebrochen hat, dass er die Strafe auf sich genommen hat, die jeder von uns vor Gott verdient hätte und die jeden von uns zu Recht auf ewig in die Hölle hätte werfen müssen. Der normale Sünder, das beschreibt Paulus ja im Römerbrief ganz ausführlich, steht unter dem heiligen, gerechten Zorn eines Gottes, der nicht zornig ist, weil er wütend ist, sondern weil er heilig ist und der Sünde nicht dulden kann, weil er Gott ist. Und wir können uns da nicht selber reinwaschen, aber Jesus hat stellvertretend an unserer Stelle den Platz eingenommen. Er hat gewissermaßen für uns auf dem elektrischen Stuhl Platz genommen, den wir verdient gehabt hätten. Und er hat die Strafe getragen, die uns in die Hölle geworfen hätte, weil er der vollkommene Sohn Gottes war. Er konnte es tun, er war der Einzige, der es tun konnte. Und alles, was Jakobus hier schreibt, greift erst, wenn du zu Jesus gekommen bist und er deine Ketten gesprengt hat. Wenn du zu ihm gekommen bist und ihn angerufen hast, als deinen Retter und auch als deinen Herrn, er ist ja immer beides zugleich, und gesagt hast, ich brauche deine Vergebung, Jesus. Ich brauche es, dass du mich erlöst aus meiner Rebellion gegen meinen Schöpfer. Ich weiß, dass mir vieles nicht bewusst gewesen ist, aber ich akzeptiere dein Urteil. Ich akzeptiere dein Urteil über mein Leben. Und ich bitte dich, rette mich und vergib mir meine Schuld. Und erst wenn das passiert ist, greift alles, was Jakobus hier sagt. Jakobus schreibt diesen Brief an Christen. Er schreibt diesen Brief nicht an allgemein religiös Interessierte. Er schreibt diesen Brief nicht an ein paar Gutmeinende, sondern er schreibt diesen Brief an Leute, die zu Jesus gehören und die sich zu Jesus bekehrt haben, genauso wie er selbst. Und die deswegen all dies, was hier geschrieben steht, nicht aus eigener Kraft machen müssen, die nicht ihre religiösen Muskeln trainieren müssen, sondern die sich immer wieder damit zu Jesus flüchten können und sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe, ich brauche dein Erbarmen und ich bin bereit, unter deiner fürsorglichen Hand zu lernen, auch die Anfechtung aus deiner Hand anzunehmen. Und dann geht auch das Zweite, nämlich die richtige Antwort auf die Anfechtung zu geben. Und dieser zweite Punkt, der wird jetzt wesentlich schneller zu behandeln sein, weil der erste sehr grundlegend war. Also, wie sollen wir jetzt reagieren? Was ist die richtige Antwort auf die Anfechtung? Jakobus schreibt ab Vers 5. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Also, was sollen wir tun, wenn die Anfechtung kommt? Und Jakobus schreibt hier etwas, was, denke ich, jedem von uns, wenn die Anfechtung nach ihm greift, sehr bewusst ist. Wir merken, es mangelt uns an Weisheit. Wir gehen das nicht einfach locker an. Wir sagen nicht, okay, Anfechtung kommt, jetzt weißt du, was du zu tun hast. Wir sind oft verwirrt, wir sind geschockt, wir kämpfen damit. Und wie sollen wir dann reagieren? Und die Antwort von Jakobus ist so einfach wie praktisch. Er sagt, bete. Wir denken jetzt, da kommt irgendein Programm zum strategischen Umgang mit Anfechtung. Nein, er sagt, wenn jemand an Weisheit mangelt, der bitte Gott. Sag's ihm doch. Es gibt nichts Praktischeres, liebe Geschwister, als beten. Und Jakobus sagt, du, beten lohnt sich, denn du kannst mit Gottes Antwort rechnen. Und dann sagt er zwei Kennzeichen, wie Gott auf unsere Bitte reagiert. Er sagt zum einen, Gott gibt jedermann gern, also wenn du ihn bittest, Gott ist großzügig, das ist das eine, der jedermann gern gibt. Und dann kommt dieser zweite Teil, den man nicht so schnell versteht, und niemanden schilt. Ich weiß nicht, ob das Wort noch bekannt ist, schelten, jemandem einen Vorwurf machen. Und Jakobus sagt, du musst keine Angst haben, Gott macht dir keinen Vorwurf, wenn du mit deiner ganzen Schwachheit zu ihm kommst. Gott sagt nicht, hey Kerl, das hättest du eigentlich schon selber wissen müssen. Sondern er gibt gern und er macht dir keinen Vorwurf. Er schaut dich nicht irgendwie mit irgendwelchen Hintergedanken an, so nach dem Motto, da ist noch was Kleingedrucktes. Ja, Gott hört schon dein Gebet, aber er macht sich so seine Gedanken. Warum muss der das jetzt beten? Sondern du kannst dich hundertprozentig darauf verlassen, dass wenn du zu dem Herrn kommst, er gibt's dir gern. Und er hat keine Hintergedanken, die er dir nicht gesagt hätte in seinem Wort. Und er wird nicht gewissermaßen sagen, was muss der um das noch bitten, sondern er wird sich freuen, dass du seine Hilfe suchst. Und er wird nichts lieber tun, als dich traumwandlerisch durch diese Anfechtung hindurchzuführen. Das hat er versprochen. Auch hier im Jakobusbrief. Und Paulus bestätigt das. 1. Korinther 10, Vers 13, da sagt Paulus, Gott ist treu. 1. Korinther 10, Vers 13 können sich dazu schreiben. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen angefochten werdet, sondern er wird zugleich mit der Anfechtung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Punkt. Das heißt, Gott dosiert seine Anfechtung richtig. Er überfordert dich nicht. Er lädt dir nicht eine Last auf, die du noch nicht tragen kannst. Vielleicht kann ein Glaubensbruder sie tragen, diese Last, aber du noch nicht. Dann wird er sie nicht dir aufladen. Du kannst dich darauf hundertprozentig verlassen. Gott ist treu. Und wenn Gott das mit der Anfechtung für dich so kommen lässt, dann darfst du hundertprozentig sicher sein, dass er auch schon längst bei sich beschlossen hat, wie er das Ding wenden wird, wie er den Ausgang schaffen wird, wie er dich da durchbringen wird. Gott pokert nicht mit deinem Leben, sondern er hält dich fest in seinen Armen, auch dann, wenn du es nicht merkst. Und dann kommt eine hochinteressante Wendung in Vers 6. Dann sagt Jakobus, wenn du da bittest, dann erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Und da ist an dieser Stelle nicht so die Wucht der Meereswoge gemeint, sondern dieses Plätschern, dieses hin und her, mal an den Strand und wieder zurück, dieses Unbeständige. Und manche haben gesagt, oh mein, in Vers 5 werden wir so ermutigt und in Vers 6 werden wir schon wieder entmutigt, weil nämlich Gott sagt, du darfst aber nicht zweifeln, wenn du bittest. Was ist damit gemeint? Und das müssen wir jetzt klären, liebe Geschwister. Sonst ist der ganze Trost dieser Verse wieder dahin. Jakobus führt uns hier einen krassen Gegensatz vor Augen, nämlich den Gegensatz zwischen dem Beter und dem Zweifler. Und er sagt, wenn du ein Zweifler bist, brauchst du erst gar nicht zu kommen. Dann wird Gott dein Gebet nicht erhören. Ja, und wir wissen doch, dass wir auch als ernsthafte Jesus-Nachfolger mit Zweifeln zu kämpfen haben, die sich immer wieder in unser Herz schleichen. Wer von uns hätte das noch nicht erlebt, dass wir für eine Sache beten und dann schleicht sich so der Gedanke aus dem Hinterkopf ins Bewusstsein, oh, ob Gott das wirklich machen wird, ob er es will, ob du dir das nicht einbildest. Wir kennen das doch. Ist damit gemeint, also wenn du wirklich erhörlich beten willst, dann musst du deiner Sache aber auch sicher sein und dann darfst du nicht den geringsten Zweifel aufkommen lassen. So haben viele Menschen diese Stelle verstanden. Und damit war der Trost von Vers 5 schon wieder dahin. Aber ich habe eine gute Nachricht für Sie heute Abend. So ist dieser Vers definitiv nicht gemeint. Sie dürfen also aufatmen und ich durfte auch aufatmen, als ich das erkannt habe. Wer ist mit dem Zweifler hier gemeint? Und das kann man vom Zusammenhang sehr schön zeigen. Gucken Sie, Vers 8 redet Paulus vom Zweifler und in Vers 9 zeigt er den Gegensatz mit dem Bruder, mit dem Glaubensbruder. Entweder er ist ein Zweifler oder er ist ein Bruder. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen, ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Und das gibt uns die erste Spur, den ersten Hinweis, wer ist mit dem Zweifler gemeint? Nicht ein Christ, dem auch Zweifel kommen, sondern einer, der kein Bruder ist, ein Ungläubiger. Also mit dem Zweifler hier in Jakobus 1 ist eindeutig ein Ungläubiger gemeint. Und der Gegensatz, den Jakobus uns hier zeigt, besteht nicht zwischen einem glaubensstarken christlichen Beter und einem glaubensschwachen christlichen Beter, sondern der Gegensatz, den Jakobus hier meint, und das ist wirklich eine gute Nachricht, besteht zwischen einem ungläubigen Zweifler und einem gläubigen Beter. Das ist hier gemeint. Also das ist der Gegensatz. Gläubiger Beter mit allen Zweifeln, die wir auch noch kennen, oder ungläubiger Zweifler. Also mit dem Zweifler ist hier ein Mann gemeint mit einem geteilten Herzen. Das griechische Wort für Zweifler bedeutet eigentlich zweigeseelt. Das ist das Gegenteil zu einer gesunden Einfalt, dass ich mich ganz einlinig auf Gott verlasse. Der Zweifler ist nicht bereit, ganze Sache zu machen. Der Zweifler verweigert die Bekehrung. Der Zweifler ist nicht bereit, sein Leben wirklich Jesus anzuvertrauen und ihn als seinen Herrn anzurufen. Und über den, sagt Jakobus, Sein Wesen gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Unbeständig wie die Welle, je nach Windstärke und Windrichtung, so ist dieser Typ. Mal hat er so ein bisschen Gedanken an Gott, dann macht er wieder sein eigenes Ding. Aber er ist nicht bereit, sein Leben ganz auf diesen Herrn zu bauen und sein Leben wirklich Jesus Christus anzuvertrauen und ihn anzubeten als seinen Herrn und Gott. Dazu ist er nicht bereit. Und wenn du dazu nicht bereit bist, wenn du nicht bereit bist, mit deiner ganzen Schwachheit zu Jesus zu kommen und ihm dein Leben anzuvertrauen, sondern wenn du immer in dieser letzten Distanz bleibst, dann sagt Jakobus, dann kannst du nicht erwarten, dass er dein Gebet hört. Also der Gegensatz, den er hier meint, ist der zwischen einem gläubigen Beter und einem ungläubigen Zweifler. Und darum kann das, wenn du zu Jesus wirklich gehörst, dann kann das, was Jakobus hier über den Zweifler schreibt, nicht auf dich zutreffen. Sondern dann darfst du das für dich in Anspruch nehmen, was Jakobus hier über den Gläubigen schreibt. Ich habe noch einen Beweis dafür. Abraham. Was würdest du sagen? Hat Abraham gelegentlich gezweifelt? Natürlich hat er das. Denken wir nur 1. Mose 17, als Gott ihm das verheißt, dass seine Nachkommenschaft so groß werden wird, wie die Zahl der Sterne unzählbar. Wie hat er reagiert? Er hat gesagt, ich bin alt, meine Frau ist alt, geht nicht. Ja, wenn das kein Zweifel ist. Und trotzdem sagt Gott über diesen Abraham, nämlich in Römer 4, Vers 20, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern er wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Also dieser Zweifler Abraham, von dem sagt Gott trotzdem, an der entscheidenden Stelle zweifelte er nicht. Und diese Formulierung aus Römer 4, Vers 20, die findest du hier fast wörtlich in Jakobus 1, Vers 6 wieder. Er aber, der Beter, bitte im Glauben und zweifle nicht. Abraham wurde stark im Glauben und zweifelte nicht an der Verheißung. Er bitte im Glauben und zweifle nicht. Und damit sagt Gott, Abraham war kein Zweifler im Sinne von Jakobus 1, Vers 6b, sondern er war ein Gläubiger im Sinne von Jakobus 1, Vers 6a. Also, Jakobus 1, Vers 6a, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Und dann 6b, wer zweifelte, gleicht einer Meereswoge. Obwohl Paulus genauso gut wusste wie wir, dass der Abraham gezweifelt hat. Dass er in dieser Situation, als Gott ihm das Versprechen gab, fürchtete, dass seine Frau viel zu alt war. War sie ja auch menschlich betrachtet. Abraham hat auch als Gläubiger immer wieder mal Zweifel gehabt. Und trotzdem sagt Gott über diesen Abraham, er zweifelte nicht. Und in diesem Sinne ist das hier gemeint im Jakobusbrief. Ja, du bist auch wie Abraham. Du traust Gott auch bestimmte Dinge nicht zu, die er in deinem Leben ändern kann, weil du es dir einfach nicht vorstellen kannst, so wie Abraham es sich auch nicht vorstellen konnte. Aber wenn es drauf ankam, hat er sich doch an den Herrn geklammert. Und so klammerst du dich auch an deinen Herrn. Und du weißt, dass du Jesus brauchst und du vertraust ihm auch. Und dein Leben gehört ihm. Und deswegen darfst du das hier für dich persönlich in Anspruch nehmen, wenn du zu Jesus gehörst, das ist das Entscheidende, wenn du zu Jesus gehörst, was Jakobus hier über den Gläubigen sagt, im Gegensatz zum Zweifler. Du kannst getrost sein, er bringt dich durch, er trägt dich durch. Und dann ein letzter, sehr praktischer Hinweis, den wir hier bekommen, nämlich wir müssen am Ende nochmal den Unterschied herausarbeiten zwischen Anfechtung und Versuchung. Also ich denke, bis dahin ist es klar. Jakobus sagt, Gott schickt Anfechtung in dein Leben, weil es gut ist für deinen Glauben, weil dein Glaube daran wachsen kann, weil du dadurch reifen darfst, weil du dadurch Jesus ähnlicher wirst, weil du dadurch gewissermaßen Gottes Training bekommst, mit dem du dich wieder bewähren kannst, auch in schwierigeren Zeiten. Und du wirst immer ein immer besseres Werkzeug in seiner Hand. Das ist das Ziel von Anfechtung. Gott meint es gut mit dir, er hat dich lieb. Und er hat dich nicht weniger lieb, wenn er solche Anfechtungen zulässt. Und deswegen kannst du dich eigentlich drüber freuen, auch wenn das emotional natürlich schwer ist. Aber im Inneren kannst du dich freuen, weil du weißt, Gott meint's gut mit mir. So, das ist der Sinn der Anfechtung. Die richtige Antwort auf Anfechtung ist Gebet. Du sagst, Herr, wie konnte das jetzt kommen? Ich habe so für dieses Examen gebüffelt. Ich habe gebetet. Ich habe alles gemacht. Und ich bin trotzdem durchgefallen. Herr, ich kann das ganz schwer irgendwie hinnehmen und verkraften. Du musst mich da durchbringen, du musst mir Weisheit geben, du musst mir zeigen, was ich daraus lernen soll. Bitte, bitte erbarme dich darüber und hilf, dass ich durch diese Notsituation dir näher komme und ein besseres Werkzeug für dich werde, als ich es vorher war. Das ist die richtige
die richtige Antwort drauf, dass du dich an Jesus klammerst, dass du ihn einfach bittest in deiner ganzen Hilflosigkeit und du kannst dich hundertprozentig darauf verlassen, dass der Herr was Gutes draus macht. Das hat er dir hier versprochen. Auf diese Verse kannst du dich berufen. Und die nächsten Verse, die überspringen wir jetzt, die kannst du dann zu Hause nochmal weiter studieren. Verse 9 bis 11, da bringt Jakobus ein praktisches Beispiel für Anfechtung, das damals in der Gemeinde offensichtlich häufiger war. Bei den einen war es Armut und bei den anderen war es Reichtum. Und Jakobus sagt, beides kann zur Anfechtung werden, die Armut für den Armen und der Reichtum für den Reichen. Weil es beide dazu bringt, zu sehr aufs Geld zu schielen oder auf den Besitz zu schielen. Der eine, weil er zu wenig davon hat und der andere, weil er so viel davon hat. Und beides kann zu einem Problem in deiner Beziehung zu Jesus werden. Mach deine Zufriedenheit nicht an deinem Geld, an deinem Besitz fest, sondern an Jesus. So, und dann am Ende, und darauf kommen wir jetzt, schärft Jakobus seinen Lesern diese lebenswichtige Unterscheidung ein zwischen Anfechtung und Versuchung. Und das erarbeiten wir jetzt noch zusammen und dann haben sie es für heute geschafft. Also, diese Verse 16 bis 18. Und viele Christen haben hier an dieser Stelle Schwierigkeiten, weil sie sagen, ja, aber Gott sagt ja, er versucht keinen, aber hier wird doch gesagt, dass Anfechtungen gut sind. Wie ist das gemeint? Lesen wir diese drei Verse, dann wissen wir es. Eigentlich Vers 13 geht's los. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemanden. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Ich will uns auf einen Punkt hier besonders hinweisen. Jakobus sagt, irrt euch nicht, Leute, vertut euch nicht, verwechselt das nicht. Und dann steht hier, wir wissen das ja nun schon vom Anfang, im Griechischen ein und dasselbe Wort, Perasmos. Und die Frage ist, wann meint Perasmos Versuchung zur Sünde und wann meint Perasmos Anfechtung in dem Sinne, wie wir es jetzt gezeigt haben. Das kennen wir übrigens aus dem Deutschen auch, dass ein und dasselbe Wort zwei verschiedene Bedeutungen hat. Ganz einfaches Beispiel, Stoff. Der eine denkt, wenn er Stoff hört, an das Material, aus dem seine Kleidung hergestellt wird. Und der andere denkt, wenn er Stoff hört, an den nächsten Joint, den er sich setzt. Also ein Wort, Stoff, zwei verschiedene Bedeutungen. Gibt es zig Beispiele dafür. Und so ist das mit Perasmus hier auch. Entweder Anfechtung, äußerer Druck oder Versuchung zur Sünde. Und das müssen wir jetzt unterscheiden. Jakobus sagt, das haben wir ja gelesen, Anfechtung ist ein Mittel, das Gott einsetzt, um deinen Glauben zu stärken. Aber mit Versuchung zur Sünde, damit hat Gott nichts zu tun. Anfechtung zielt darauf, dich in Gottes Arme zu treiben, dass du betest, dass du dir deiner Abhängigkeit bewusst bist. Aber Versuchung zur Sünde zielt darauf, dich von Gott wegzuziehen. Und darum, lieber Bruder, liebe Schwester, hüte dich vor dieser Versuchung. Und rede dich nicht damit raus, stiehl dich nicht aus der Verantwortung, wie es hier offensichtlich einige getan haben, dass sie gesagt haben, naja gut, wenn von Gott die Anfechtung kommt, dann kommt von Gott eben auch die Versuchung, das ist eben selber schuld. Einige werden geflunkert haben und gesagt, okay, wenn ich eben diesen Drang habe, meine Ehe zu brechen, Anfechtung kommt von Gott. Nein, nein, sagt Jakobus, von Gott kann nichts Böses kommen, von Gott kommt immer nur Gutes. Er ist der Vater des Lichts. Von ihm gibt es nur Klarheit und Helligkeit. Bei ihm gibt es nicht den Hauch einer Krummheit und Uneindeutigkeit. Von Gott kommt nur Gutes. Und darum, wenn diese böse Versuchung zur Sünde nach dir greift, dann bist du selbst verantwortlich. Und darum musst du wissen, wie das läuft mit der Versuchung, die dich von Gott wegziehen will. Und dann erklärt Jakobus, wie das funktioniert. Und wir wissen aus unserem Herzen, dass er damit recht hat, dass das so ist. Womit geht's los, sagt Jakobus. Womit geht's los? Es geht los mit der Begierde. Ein jeder, Vers 14, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Was ist mit Begierde gemeint? Das ist nicht nur auf das Sexuelle beschränkt, woran dann manche immer gleich denken, sondern Begierde meint das Verlangen nach etwas, das Gott verboten hat. Das ist Begierde. Dass es Situationen gibt in unserem Leben, da haben wir ein Verlangen nach etwas, wovon wir wissen, dass Gott gesagt hat, es ist nicht gut. Die Begierde, die wirkt wie ein Köder. Das ist, steckt auch in diesem griechischen Wort drin. Wir werden gelockt, sagt Jakobus. Das ist ein Begriff aus der Anglersprache. Der Angler lockt den Fisch mit dem Köder. Und das ist die Funktion der Begierde. Dieses Verlangen danach, etwas zu sein, etwas zu tun, etwas zu sagen, etwas zu sehen, etwas zu haben, wovon wir ganz klar wissen, es ist nicht im Sinne Gottes. Es ist gegen seinen Willen. Und Jakobus sagt, so geht es los, da ist die Begierde und sie zieht dich in die Sünde rein. Und dann kommt die Schaltstelle, er sagt, wenn die Begierde empfängt. Das heißt, wenn du die Begierde willkommen heißt, wenn du mit diesem sündigen Verlangen spielst, wenn du diesen Prozess, von dem du merkst, er geht jetzt los, wenn du den nicht stoppst, wenn du ihm nicht sagst, Herr, bitte bring mich da wieder raus. Wenn du dich dafür weiter öffnest, obwohl du genau weißt, dass der Herr es nicht will, wenn die Begierde empfängt, dann gebiert die Begierde die ausgeführte Sünde. So praktisch sagt Jakobus das. Ne? Ein jeder, der versucht wird, von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt aus der Anglersprache. Und danach, wenn die Begierde empfangen hat, also wenn du dem zustimmst, wenn du sagst, okay, ich weiß, es ist gegen Gottes Willen eigentlich, dass ich jetzt so entscheide, dass ich jetzt das sage, dass ich mich jetzt darauf einlasse, aber es ist so schön und es ist so prickelnd. Ja, und dann ist der nächste Schritt wirklich den zur praktischen Sünde. Und Jakobus sagt, und die Sünde wächst sich aus und führt zum Tod. Und da er hier zu Christen spricht, bedeutet das nicht ewige Verdammnis. Also die Bibel macht ja klar, dass ein Mensch, der wirklich zu Jesus gehört, dass der den auch bis zum Ziel bringt. Aber auch Christen können durch Sünde in ihrem Leben ganz viel Trümmerhaufen haben und anrichten. Sünde zerstört geistliches Leben. Sünde richtet massiven Schaden an, in deinem Leben und im Leben anderer. Sünde zerstört ganz viel von der Frucht, die Gott durch uns wirken will. Sünde zerstört ganz viel von der Freude, die du an Jesus haben würdest. Sünde zerstört viel von dem Zeugnis, das du der Welt gegenüber sein könntest. Die Sünde wächst sich aus und gebiert den Tod. Also so funktioniert das, diese Versuchung hin zur Sünde. Dieses Negative, was nicht von Gott kommen kann, weil von Gott, dem Vater der Lichter, immer nur Helles und Gutes kommt. Die Begierde ist da. Das kannst du nicht verhindern, dass die Begierde da ist. Du kannst nicht verhindern, dass dir bestimmte Bilder in den Kopf schießen, dass dir bestimmte Gedanken kommen, dass bestimmte Dinge dich reizen. Das kannst du nicht verhindern. Aber die Schaltstelle ist, wenn die Begierde empfängt, wenn du Ja dazu sagst, wenn du dich nicht zu Jesus flüchtest, dann wächst daraus die vollzogene Sünde und all die Zerstörung, die sie mit sich bringt. Es gibt so viele Begierden. Geldgier kann eine Begierde sein, dass einer um mehr Geld alles macht. Manche haben ihre Familien draufgehen lassen wegen des Streits um ein Erbe. Da war die Begierde, diese Gier, mehr zu haben. Und mir steht dieses Haus zu. Und wenn ich das nicht kriege, dann soll der nie wieder über meine Schwelle treten. Ehebruch. Nur dieses eine Mal. Und es bleibt doch auch dabei. Und es zieht mich einfach so an. Nur dieses eine Mal. Und dann bitte ich um Vergebung. Ehrsucht. Ehrsucht ist eine Begierde. Dass wir fragen, wie stehe ich vor den Menschen da und was bringt mir den größten Applaus? Und was muss ich sagen und was muss ich tun, damit sie mich bejubeln und damit ich in dieser Gesellschaft mittendrin bin und nicht zum Außenseiter werde? Für manchen ist auch Klatschsucht eine Begierde. Es ist einfach so schön, hinter dem Rücken von anderen, so richtig schön, das alles auszubreiten. Es ist so gut, es juckt mich in den Fingern und im Herzen und auf der Zunge, das alles zu sagen. Und je mehr ich den anderen runtermache vor anderen, umso besser fühle ich mich. Und ich bade und suhle mich in der ausführlichen Darstellung der Miesheiten meiner Zeitgenossen. Auch Klatschsucht ist so eine Begierde. Ja, und das ist dann eigentlich schon, wenn du es dann, wenn du dem nachgibst und sagst, nicht auf die Zunge beißt und sagst, nein, ich sag's jetzt nicht. Ich weiß, Jesus will es nicht. Es zerstört Gemeinschaft. Es betrübt meinen Herrn. Oh, Jesus, du weißt, wie gern ich das jetzt alles hier erzählen würde. Aber halt meinen Mund zu. Und wenn du das nicht sagst, dann empfängt die Begierde und es folgt die Sünde und die Zerstörung, die sie mit sich bringt. Luther hat diesen Sachverhalt mit einem berühmten Vergleich beschrieben. Er hat gesagt, dass die Vögel über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht verhindern. Er hat das bezogen auf die Sorgen und den Kummer. Er hat gesagt, dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupt fliegen. Er hätte auch sagen können, dass die Vögel der Begierde über deinem Haupt fliegen. Das kannst du nicht verhindern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Dass sie nach dir greifen. Du kannst dazwischen gehen. Gut, ich habe nicht mehr viele Haare, durch die ich dazwischen gehen kann. Aber im übertragenen Sinne, das kannst du verhindern. Bete, wehr dich, lauf weg, da musst du mal weglaufen. Und sag, Herr, bewahre mich vor dieser Schuld und spiele nicht mit der Versuchung. Also, das war unser dritter Punkt, dass wir gesehen haben, Jakobus zeigt, Versuchung zerstört, Anfechtung baut auf. Versuchung meint Verführung zur Sünde und aus dieser Verführung Begierde, ausgeführte Sünde, Tod. Und Anfechtung meint Druck von außen, Widerstände. Und wenn du dem standhältst, folgt daraus Bewährung, Geduld und geistliche Reife gleich Heiligung. Also Versuchung zerstört, Anfechtung baut auf. Und ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir die Anfechtung mit Weisheit angehen, dann wird sie uns zum Segen. Aber Vorsicht, wenn wir uns gegen die Anfechtung sträuben und wenn wir gegen die Anfechtung rebellieren, wenn wir sie Gott zum Vorwurf machen, dann kann auch aus der Anfechtung eine Versuchung werden. Nehmen wir das Beispiel Armut. Armut ist eine Anfechtung. Uns fällt uns schwer und Gott sagt, nimm das aus meiner Hand. Die Anfechtung wird zur Versuchung, wenn wir Gottes Fürsorge anzweifeln. Wenn ich sage, gut, er hat mir es jetzt nicht gegeben. Er ist nicht zuverlässig. Ich kann mich nicht auf Gott verlassen. Er ist nicht fürsorglich. Dann wird aus der Anfechtung Armut eine Versuchung, nämlich, dass du Gott innerlich angreifst. Krankheit kann eine Anfechtung sein. Das fällt uns super schwer und wir haben Angst davor und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen können und es will uns ins Gebet treiben. Aber wenn die Anfechtung der Krankheit dazu führt, dass du Gottes Macht in Zweifel ziehst, und dass du sagst, na, so mächtig ist er wohl doch nicht. Sonst hätte er mir das schon längst weggenommen. Er ist nicht allmächtig. Dieser Gott ist nicht allmächtig. Dann wird aus der Anfechtung eine Versuchung zur Sünde. Oder sagen wir, die Anfechtung Verfolgung von Gläubigen. Im großen oder im kleinen Stil. Das soll uns zum Herrn treiben und sagen, Herr, ich habe Angst und es tut mir weh. Und es ist mir manchmal so unangenehm. Und ach bitte, lass mich trotzdem treu sein und halt mich fest und wenn es dein Wille ist, nimm es doch bitte bald wieder weg. Aber wenn aus der Verfolgungssituation wird ein Zweifeln an Gottes Gerechtigkeit, wenn ich sage, Gott ist nicht gerecht, denn wenn Gott gerecht wäre, würde er nicht zulassen, dass mir so etwas passiert, dann wird aus der Anfechtung eine Versuchung. Und davor will uns Jakobus warnen, dass er, und deswegen sagt er, bitte um Weisheit. Bitte um Weisheit, dass du das annehmen kannst. Wir können das nicht von uns aus. Wir sind nicht so stark. Aber wir dürfen uns auf den Herrn werfen. Und wir dürfen den Herrn bitten, Herr, hilf mir, die Versuchung rechtzeitig zu durchschauen. Hilf mir, die Begierden zu erkennen, von denen ich gefährdet bin. Das kann bei jedem von uns was ganz anderes sein. Und jeder von uns, wir sagen das ja immer so, hat seine Schwachstellen. Jeder von uns hat seine eigenen Leichen im Keller. Jeder von uns hat seine eigenen Punkte, wo er die Bewahrung des Herrn besonders braucht. Und dass wir den Herrn um Weisheit bitten, dass wir das durchschauen mögen. Und dass wir ihn auch um Weisheit bitten, dass wir die Anfechtungen, die er schickt oder zulässt, dass wir die wirklich aus seiner Hand annehmen mögen, dass sie uns nicht zur Versuchung werden. Und dann greifen wir umso erleichterter, ihr Lieben, und damit komme ich zum Schluss, dann greifen wir umso erleichterter zu dieser Verheißung von Vers 5. Wenn es jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden Schild, so wird sie ihm gegeben werden. Und dann lesen wir mit leuchtenden Augen diese großen Zusagen, die Gott uns hier macht in Vers 12. Zum Beispiel, selig ist der Mann, das schließt also auch die Frau ein, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die stark sind. Nein, steht da nicht. Sondern da steht, die Krone des Lebens empfangen, die Gott denen verheißen hat, die ihn lieb haben. Das ist der Punkt. Und damit macht Jakobus nochmal deutlich, es hängt an der Bekehrung. Es hängt daran, dass du den Herrn lieb hast, dass du Jesus glaubst, dass du ihm vertraust, dass du ihm gehörst. Und dann darfst du dich darauf verlassen, dass er dich durchbringt und dass er dir am Ende mal die Krone des ewigen Lebens gibt, dass er all das auch nochmal in einer besonderen Weise würdigen wird, was er dir an Frucht geschenkt hat. Und das Schönste, was dann sein wird, dass der Herr dann sagen wird, du warst treu, du warst ein treuer Knecht. Und so lasst uns diese großen Zusagen im Blick behalten und dem Herrn wirklich treu nachfolgen. Und dieser Gott ist höchstpersönlich unser Vater. Das steht dann nochmal am Ende in Vers 17. Er ist höchstpersönlich unser Vater. Ne? Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab. Das ist bildlich gesprochen, also von dem ewigen Gott, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts, also keine Unklarheit und Unsicherheit. Er hat uns geboren nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit. Er hat uns den Glauben geschenkt, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe sein, damit wir gewissermaßen in dieser frühen Zeit der Gemeinde die Ersten sind, die er dazu ruft. Und dann kommen immer noch mehr dazu. Und das heißt, mitten, ihr Lieben, in dieser verwirrenden Welt und mitten unter diesen schwierigen Umständen hast du, wenn du zu Jesus gehörst, eine mega sichere Zuflucht und eine kindliche Geborgenheit. Denn du darfst wissen, dieser Vater der Lichter, bei dem es kein Wechselspiel gibt und keine Ungewissheit, das ist mein Vater. Durch den Herrn Jesus ist er mein Vater geworden. Und dann darfst du mit der gleichen Fürsorge rechnen, wie es diese Kinder erfahren haben, mit denen ich schließe, auf einer Missionsstation in Afrika. Die Zeitschrift Entscheidung hat in ihrer Ausgabe Nummer 4 schon 2006 davon berichtet und das birgt dafür, dass es offensichtlich wirklich so passiert ist. Wie jemand mitten in einer harten Anfechtung, in einer harten Probe Gottes Bewahrung und Gottes väterliche Treue erlebt hat. Und damit schließlich ein Neugeborenes, weil Not in Afrika auf einer Missionsstation, die Mutter war bei der Geburt gestorben und da war noch eine kleine Schwester von 2 Jahren. Und jetzt hatten die Missionare die bange Frage, wie bringen wir dieses Baby sicher durch die kalten Nächte? Das war ein großes Problem. Sie hatten noch eine letzte Wärmflasche aus Glas und diese letzte Wärmflasche zerplatzte, als sie präparieren wollten. Was sollten sie tun? Der gläubige Arzt ging auch an diesem Tag, an dem das passiert war, wie immer von der Babystation zu den Waisenkindern. Die wohnten auf demselben Gelände und er betete oft mit ihnen. Und diesmal an diesem Tag erzählte der Arzt von dem neuen Baby, das in der letzten Nacht geboren worden war, und von dem Problem, es warm zu halten und dass die Wärmflasche kaputt gegangen war, und von der 2-jährigen Schwester, die immer nur weinte, weil sie sich nach ihrer Mutter sehnte. Und während sie miteinander beteten, hörte er plötzlich, wie die 10-jährige Ruth sagte, Gott, bitte gib uns eine Wärmflasche. Gott, es ist nicht gut, wenn du sie uns erst morgen gibst. Das Baby kann bis dahin tot sein. Wir brauchen sie heute Nachmittag. Und dann fuhr die Ruth fort, und Gott, bitte schenk uns doch auch eine Puppe für die Schwester. Dann sieht sie, dass du sie wirklich lieb hast. Und der Arzt, als er später davon erzählte, sagt, dass er einen Schrecken bekam, nachdem die Ruth so gebetet hatte. Und er wusste nicht, ob er dazu Amen sagen wollte. Natürlich wusste er auch um die Allmacht Gottes. Aber er hatte natürlich, kann man auch verstehen, auch die Sorge, dass die Kinder vielleicht enttäuscht sein würden, wenn sie jetzt darum bitten und wenn der Herr dieses Gebet nicht gleich erhören würde. Es gab nämlich nur eine einzige Möglichkeit, wie dieses Gebet würde erfüllt werden können, nämlich durch ein Paket aus der Heimat. Aber seit 4 Jahren hatten sie ein solches Paket nicht mehr erhalten. Nun am Nachmittag unterrichtete er gerade die Krankenschwestern und er traute seinen Augen nicht, da brachte das Postauto ein Paket. Ein großes Paket, etwa 10 Kilo schwer. Nun wurde es noch aufregender. Er wagte nicht, es allein zu öffnen, sondern ging zu den Kindern im Heim. Und zusammen entfernten sie dann die Schnüre, machten mühsam gemeinsam jeden Knoten auf. Etwa 40 Augenpaare richteten sich auf den Karton. Und wir können uns vorstellen, wie dem Arzt das Herz geklopft hat. Und er berichtet dann, als ich den Karton öffnete, zog ich zuerst ein paar T-Shirts heraus. Die Augen glänzten, als ich sie verteilte. Und dann kamen einige sorgsam gewickelte Bandagen, die ich für meine Lepra-Patienten brauchte. Und dann, ich steckte meine Hand noch einmal in die Kiste, fühlte ich plötzlich etwas Komisches und holte es heraus. Und es war tatsächlich eine funkelnagelneue Wärmflasche. Und er schreibt, ich musste weinen. Ich hatte Gott nicht gebeten, uns eine Wärmflasche zu schicken. Ich hatte ihm nicht wirklich vertraut und ich hatte nicht geglaubt in dem Moment, dass er dies hier in der Einöde Afrikas tun konnte. Und Ruth stand zwischen den Kindern, sie drängelte sich nach vorn und erklärte laut, wenn Gott eine Wärmflasche schicken kann, dann muss doch auch die Puppe noch irgendwo da sein. Und sie vergrub sie ihre kleinen Arme tief im Karton, schreibt der Arzt, und zog dann tatsächlich eine kleine, wunderhübsch angezogene Puppe hervor. Ihre Augen glänzten und sie schaute zu mir hoch und sagt, kann ich jetzt mit dir mitkommen? Ich will diese Puppe dem kleinen Mädchen bringen. Sie muss doch wissen, dass Jesus sie wirklich lieb hat. Dieses Paket, liebe Geschwister, war 5 Monate unterwegs gewesen. 5 Monate. Junge Leute aus der Gemeinde des Arztes, aus seiner Heimatgemeinde, hatten es im Kindergottesdienst gepackt. Und das wurde dem Arzt jetzt bewusst. 5 Monate vorher hatte Gott bereits angefangen, die Antwort vorzubereiten. Die Antwort auf das Gebet der kleinen Ruth. Das ist unser Gott. Versteht ihr, das ist unser Gott. Gott hat nicht versprochen, dass er in jedem Einzelfall es so schnell auflöst. Darauf haben wir auch keinen Anspruch. Aber Gott hat versprochen, dass er nie zu spät kommt. Und dass wir uns mit unserer ganzen Hilflosigkeit wirklich in seine Arme werfen dürfen und wissen dürfen, dass er es richtig macht. Und darum, wenn dir Weisheit mangelt, in dem, was dich herausfordert und was dir zur Anfechtung geworden ist und vielleicht zur Versuchung zu werden droht, dann bitte diesen heiligen, allmächtigen, lebendigen Gott, bitte ihn im Namen Jesu Christi. Und er hat versprochen, dass er treu ist und barmherzig, weil er dich lieb hat. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du uns so klar und praktisch zeigst, wie wir mit unseren Anfechtungssituationen umgehen sollen. Herr, danke, dass dein Wort und dass du unser Herz viel besser kennst, als wir uns selber kennen. Herr, und du weißt, dass wir Angst haben vor solchen Situationen. Aber danke, dass du all das offensichtlich Schöne, was uns begegnet, und das Schlimme und das Beängstigende, das ist alles letztlich durch deine Hände durch muss, Herr. Dass es alles letztlich von dir kommt und dass du es immer gut meinst. Herr, so hilf uns, dass wir das lernen, alles aus deiner Hand zu nehmen, Herr, und im Gebet darauf zu reagieren und zu fragen, was du uns damit lehren wirst. Bitte lehre uns Geduld, lehre uns Beständigkeit, lehre uns Belastbarkeit, lehre uns Vertrauen zu dir. Gib uns die Bereitschaft, dass wir nicht weglaufen, Herr, wenn du uns Dinge auflädst zu tragen, die wir tragen sollen, weil du es willst, Herr. Und bitte bewahre uns vor der Versuchung. Herr, du weißt, dass wir auch von Begierden gefährdet sind, Herr. Und du weißt, wer von uns durch welche Begierden besonders gefährdet ist und angefochten werden kann. Bitte bewahre uns, Herr. Und gib, dass wir sie nicht empfangen. Und Herr, wenn es dann doch passiert ist, Herr, dann tut es uns leid. Und dann gib, dass wir uns damit nicht abkapseln, sondern dass wir schnell zu dir kommen und es schnell unter deine Vergebung bringen. Und danke, dass wir bei dir immer wieder neu anfangen dürfen, dass du versprochen hast, der das gute Werk in euch begonnen hat, der wird es auch vollenden bis zum Ziel, Herr. Bitte erbarme dich über uns. Und Herr, sollte unter uns hier der eine oder die andere sein, der noch nicht in dieser Situation ist, in der die Leute waren, an die Jakobus geschrieben hat, der noch nicht zu dir gehört, Herr Jesus, der noch nicht diesen Schritt zu dir hingegangen ist, dass er zugegeben hat, ich brauche deine Vergebung, Jesus, sonst bin ich verloren. Bitte erbarme dich über meine Schuld und nimm mich an und danke, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und auferstanden. Herr, wenn jemand diesen Schritt für sich noch nicht gegangen ist, dann bitte lass es doch geschehen, dass er in seinem Herzen nicht eher Ruhe bekommt, bis er endlich zu dir gekommen ist, Herr. Und danke, dass du da bist. und dass du auf uns wartest und dass du nicht weiter entfernt bist als ein Gebet. Herr, wir stellen uns unter deinen Schutz und wir danken dir, dass du so allmächtig und gnädig bist. Amen.